Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Johannes Nichelmann.
Guten Abend. Im SZ-Magazin spricht die Schauspielerin Nora Tschirner heute zum ersten Mal öffentlich über ihre Depressionen und darüber, wie auch der Kulturbetrieb sie krank gemacht habe. Über ihr Leiden zu reden, sei ein Tabu gewesen. Auch der Berliner Komiker Kurt Krömer erzählte ja kürzlich in seiner RBB-Sendung von seiner Krankheit im Gespräch mit seinem Kollegen Thorsten Sträter.
Ich habe recherchiert, weil ich auch dachte, okay, Depression, setz dich mal mit auseinander und also ich weiß, es gibt bestimmt noch andere Prominente außer uns, aber du warst Klar. Der Einzige, der denn so aufgepoppt ist, wo so hieß, der redet in seinen Programmen darüber, der redet privat darüber, der gibt Interviews dazu. Ja, klar.
Warum sprechen im Kunst- und Kulturbetrieb scheinbar nur so wenige Menschen über ihre Depressionen? Meine Deutschlandfunk-Kulturkollegin Sonja Koppitz, Sie kennen sie als Moderatorin unseres Wochenendmagazins Plus Eins, hat in einem Podcast über die Mythen der mentalen Gesundheit begonnen, über die Krankheit und ihren Umgang mit ihrer Depression zu sprechen. Mit ihr will ich jetzt über das Coming-out von Nora Tschirner sprechen. Hallo Frau Koppitz.
Hallo Herr Nichelmann.
In dem Interview erzählt die Schauspielerin Nora Tschirner ja ziemlich offen von ihrer Therapie, von einem stationären Aufenthalt in der Psychiatrie, von der Einnahme von Psychopharmaka, die sie für ein Jahr lang genommen hat. Was war denn Ihre erste Reaktion, als Sie das Interview heute gelesen haben?
Ich habe gedacht, danke Nora Tschirner. Also wenn Sie uns hören, Frau Tschirner, wirklich vielen, vielen Dank. Ich habe es sogar gestern schon bei Instagram gesehen, weil die Süddeutsche das da schon geteilt hat. Ich habe es direkt weitergegeben, weitergereicht an Freunde und Freundinnen, weil es Betroffenen, finde ich, immer hilft, von anderen Menschen zu hören, wie ihre Erfahrungen mit der Depression sind. Und gerade Personen in der Öffentlichkeit, also so Leute, bei denen man denkt, denen geht es doch vermeintlich gut. Nora Tschirner hat doch alles, sie ist doch erfolgreich, sie sieht super aus, steht ständig auf roten Teppichen rum. Und dann zu hören, ach guck, solchen Menschen, die so erfolgreich sind, kann es auch schlecht gehen. Tatsächlich auch solche Menschen sind Menschen, die können krank werden. Dann ist dann irgendwie, glaube ich, diese Berührungsangst ein bisschen genommen, weil man sagt, okay, die hat eine Psyche, ich habe eine Psyche, sie kann krank werden, ich kann auch krank werden. Und dann zu sehen, ich bin damit nicht allein. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Und deswegen danke Nora Tschirner.
Nora Tschirner sagt in dem Interview, dass es nicht leicht sei, in der Kulturszene vor allen Dingen darüber zu sprechen. Und auch Kurt Krömer, haben wir eben gehört, zählt auf, dass er mal gegoogelt hat und nur Thorsten Sträter gefunden hat, der offen dazu steht und das wirklich ja bereitwillig erzählt. Was glauben Sie, warum ist gerade die Kulturbranche in Deutschland da nicht offen für, nicht bereit für offensichtlich Leuten diesen Raum zu geben, das einfach erzählen zu können?
Ach, ich würde es gar nicht mal nur so auf die Kulturszene beschränken. Also ich glaube, es ist in vielen Bereichen des Lebens, also in vielen Arbeitsumfeldern immer noch total stigmatisiert, überhaupt über psychische Erkrankungen zu sprechen, wo die Depression ja dazugehört. Es gibt noch so viele andere psychische Erkrankungen. Und ich glaube natürlich, gerade in der Kreativszene, das sind Menschen, die auf der Bühne stehen, die stehen ständig unter Beobachtung, spielen ja zum Teil auch so eine gewisse Rolle. Und gerade auch, wenn wir jetzt über Comedians sprechen, wie Thorsten Sträter oder Kurt Krömer, man hat diese Menschen als lustige Menschen vor Augen. Und da kann man sich schwer vorstellen, dass die natürlich auch Abgründe haben, dass die auch krank sein können, dass es denen mal schlecht geht. Und ich glaube, dass da immer so ein bisschen die Angst vorherrscht, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Depression als Comedian. Das kann ja gar nicht sein, der kann doch dann gar nicht mehr lustig sein. Was ja eine Depression nicht ist, dass man nur traurig ist oder nur weint. Natürlich können depressive Menschen lustig sein. Und ich glaube, das ist halt so eine Kreativszene, wo man auch Angst hat, diese Verbindung irgendwie zu schaffen zwischen dieser Person, die auf der Bühne steht, aber auch dem Menschen, der dahinter steckt. Ich glaube, das ist so ein Thema, wo viele noch Angst haben, darüber zu reden.
Sie selbst sind Radiomoderatorin. Hatten Sie auch dieses Moment, wo Sie gesagt haben, ich kann jetzt eigentlich niemandem von meinen Kolleginnen und Kollegen von dem erzählen, was mich im Innersten berührt, weil ich ja eigentlich auch die gute Laune haben muss auf der Antenne?
Mhm. Ja, total lange. Also ich bin schon seit 2011, habe ich eine Depression, also eine rezidivierende, eine wiederkehrende Depression. Und am Anfang habe ich das niemandem gesagt, nicht mal in meinem Freundesbekanntenkreis, weil ich das selbst auch für mich erstmal gar nicht erkannt habe, bis ich dann doch den Weg zum Psychiater gemacht habe und der mir die Diagnose gestellt hat. Aber ich konnte das auch gut verbergen. Also ich war noch so hochfunktional und konnte auch noch einigermaßen arbeiten. Ich bin dann im Privaten halt zusammengebrochen, aber nach außen hin konnte ich die Fassade immer noch gut wahren. Deswegen glaube ich, haben mir das auch gerade anfangs kaum Menschen angemerkt. Und wenn ich es dann im Nachhinein erzählt habe, dann haben die gesagt, wie, das geht doch nicht, aber du stehst doch noch am Mikrofon. Und ich habe halt da ist das Rotlicht an, das Mikrofon ist an und dann habe ich noch funktioniert und dann bin ich zu Hause zusammengebrochen. Und ich glaube, das ist auch so ein Widerspruch, den viele Menschen dann so nehmen als, naja, so schlimm kann es ja dann nicht sein.
Und als Sie dann gesagt haben, was mit Ihnen los ist, wie haben Ihre Kolleginnen und Kollegen reagiert?
Ja, das ist ganz interessant, weil ich habe mal für ein Interview eine Jobberaterin gesprochen, die an der Charité Patienten, Patientinnen berät und den Menschen immer davon abgeraten hat, es bei der Arbeit zu sagen. Und ich plauze ja mit allem raus und habe es bei der Arbeit direkt erzählt und hatte auch keine schlechten Erfahrungen erstmal. Aber es kommt ganz drauf an. Also es ist unterschiedlich von Arbeitgeber zu Arbeitgeber, habe ich auch andere Erfahrungen gemacht, dass es doch sehr, sehr stigmatisiert ist. Die Kolleginnen und Kollegen einfach nicht wissen, wie sie mit mir umgehen sollen. Kann ich jetzt noch normal mit dir reden? Fängt die gleich an zu heulen? Also da hatte ich immer so das Gefühl. Oder auch, dass Chefs nicht so ganz wissen, wo sie mich dahin packen sollen. Entweder wurde ich mit Samthandschuhen angefasst oder es wurde schon auch mal so ein Spruch gedrückt wie, naja, dann ruh dich mal aus, mach mal eine Pause. Aber ich fand, man kann die Depression nicht wegschlafen und auch in den Urlaub fahren hilft da nicht. Also das ist eine Erkrankung, eine psychische Erkrankung mit einer neurobiologischen Grundlage. Da hilft so ein Reiß dich mal zusammen schon mal gar nicht. Also ich habe da gemischte Erfahrungen gemacht.
Kurt Krömer hat in seiner RBB-Fernsehsendung davon gesprochen, dass er Angst davor hatte, in eine Therapie zu gehen, aus Angst, sein ja künstlerisches Ich zu verlieren. Also er sagt, er hat Angst, dass er quasi seine, in Anführungsstrichen, Vollmeise verliert, quasi all das, was sein Kapital ist. Kennen Sie diese Furcht auch aus Gesprächen mit anderen aus der Branche, die sagen, das gehört ja irgendwie zu mir und vielleicht kann ich dann gar nicht mehr richtig ich sein oder mein On-Air-Ich nicht mehr so haben?
Ja, also wir haben ja alle eine Meise. Sonst würden wir diesen Beruf doch wahrscheinlich auch nicht machen, so ein bisschen in der Öffentlichkeit zu anderen Personen zu sprechen. Da muss man ja schon irgendwie so eine Motivation dazu haben. Und natürlich ist die Depression, ist ja auch, ich sage jetzt mal, ist ein Teil von mir, das bin nicht ich. Und Kurt Krömer ist auch nicht seine Depression, das ist ein Teil von ihm. Aber es gehört irgendwie eben zu seinem Leben dazu. Und das kann man dann noch nicht wegwünschen, das geht dann noch nicht weg. Aber ich glaube nicht, dass Kurt Krömer jetzt nicht so lustig wäre, wenn er diese Depression nicht hätte. Ich glaube, das kommt einfach aus ihm. Und die Depression ist halt auch ein Teil von ihm. Aber wie das sich untereinander bedingt, das kann man so natürlich nicht sagen.
Nora Tschirner wiederum hat im Interview gesagt, jetzt im SZ-Magazin diese Woche, dass das System sie krank gemacht hat. Also das System ihrer Arbeit, das System, bei jedem Dreh performen zu müssen.
Also ich glaube, wenn Arbeitsbedingungen jetzt, egal in welcher Szene, prekär sind, in dem Sinne, dass man vielleicht nur unstet beschäftigt ist, was ja in der Kreativszene auch so ist, man hat ein Engagement, dann ist es vorbei, man weiß nicht, was danach kommt. Also wenn man eine prekäre Arbeitssituation hat, das ist einfach der Gesundheit bei keinem Menschen zuträglich. Und gerade wenn man dann so in der Öffentlichkeit steht, unter Beobachtung, man hat Stress, man ist diesem Druck ausgesetzt, man muss Leistung bringen, das ist eine ständige Anspannung, dass das krank machen kann, klar. Aber das würde ich jetzt auch nicht nur auf die Kreativszene beschränken, sondern das geht einer Pflegekraft genauso, die funktionieren muss in ihrem Job und vielleicht schlecht bezahlt wird, schlechte Arbeitsbedingungen, Schichtdienst hat. Das tut keinem gut. Also wir verbringen ja nun die meiste Zeit unseres Lebens bei der Arbeit. Und wenn da die Bedingungen so sind, dass man psychisch drunter leidet, ist es natürlich auch nicht so verwunderlich, dass man dann auch krank werden kann.
Jetzt gerade in dieser Pandemie im ersten Jahr oder nach dem ersten Jahr wird man ja immer noch einfach so höflichkeitsmäßig gefragt, wie es einem geht. Und ich habe den Eindruck, dass viele Menschen, zumindest in meinem Umfeld, dann wirklich sagen, geht mir wirklich richtig, richtig schlecht gerade. Glauben Sie, dass diese Umstände dazu führen, dass wir offen sagen können, dass es uns schlecht geht und dass auch Leute, die unter Depressionen leiden, jetzt vielleicht dadurch die Chance bekommen, dass sie einfach sagen können, dass es ihnen nicht gut geht?
Ich glaube schon, dass wenn es eine kleine Sache gibt, die an der Pandemie gut ist, dann vielleicht wirklich diese kleine Tatsache. Ja, weil ich denke schon, wir leben in so einer Leistungsgesellschaft, wir müssen funktionieren. Viele haben es schlicht auch nicht gelernt, über Gefühle zu reden oder trauen sich nicht zu sagen, wenn es mal nicht so läuft. Aber ich finde es wirklich total befreiend, wenn man mal damit anfängt, darüber zu reden, dass es eben nicht jeden Tag super ist. Und auch wenn man vermeintlich erfolgreich ist oder alles hat, man hat eine Familie vielleicht, ein Haus und einen Garten und trotzdem kann man schlecht drauf sein, dann ist jetzt, glaube ich, gerade in der Pandemie die Chance, weil das ja auch was Verbindendes, dass jeder und jede irgendwie darunter leidet unter dieser Situation. Und sich jetzt einzugestehen, wenn es eben mal nicht so läuft, wenn wir traurig sind oder Angst haben, das ist doch eine ganz, ganz große Stärke, also das überhaupt erstmal als Emotion zu erkennen, da ist irgendwas wie Trauer in mir oder ich habe Angst, ich habe Zukunftsangst, das so zu benennen zu können. Und wenn man es dann noch schafft, darüber zu sprechen mit anderen, also wir sind ja soziale Wesen, ich finde, wenn wir da in den Austausch gehen, das macht den Mensch doch erst zum Menschen. Also Verletzlichkeit ist da ja dann auch eine Stärke, wir sind ja keine Maschinen.
Sonja Koppitz, Radiomoderatorin und Journalistin über den Umgang mit Depressionen im Kulturbetrieb. Besten Dank. Die Theaterhäuser fragen sich, wie wir alle natürlich, wie es eigentlich weitergehen soll. Um die Zukunft des Theaters in der Gegenwart der Corona-Krise ging es heute den ganzen Tag in einem Webinar. Eingeladen hatte unter anderem die Gutenberg-Universität zu Mainz. Die Zukunft in der Gegenwart der Krise. Das klingt so, als würde man davon ausgehen, noch lange durchhalten zu müssen. André Mumoth, unser Theaterkritiker, hat sich die Debatte heute angehört. Guten Abend.
Guten Abend.
Dieses Symposium ist ja eines von vielen, die derzeit stattfinden. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Theaterhäuser diese spielfreie Zeiten intensiv nutzen, um sich ja mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das kann ja auch was sehr Produktives, was Gutes haben. Ist das so?
Absolut. Man merkt das im Augenblick sehr. Es ist so, dass zum Beispiel seit gestern das Zoom-Festival, das Zoom-In-Festival von Nachtkritik.de stattfindet, bei dem Online-Aufführungen gezeigt und auch diskutiert werden. Ende März gab es die Hope-Konferenz mehrerer europäischer Theater und Universitäten, die sich auch mit dem Digitaltheater intensiv auseinandergesetzt haben. Und Anfang Mai beginnt eine Online-Gesprächsreihe zur Situation der darstellenden Künste im Kontext der Pandemie, dann veranstaltet vom Theatertreffen und dem Performing Arts Festival. Man merkt also, es ist Gesprächsbedarf da und es wird auch viel gesprochen. Und ich habe den Eindruck, dass gerade die Universitäten sich im Augenblick sehr freuen, dass es in der Theaterwissenschaft jetzt mal wirklich was gibt, was Neues, was Innovatives, was man untersuchen und analysieren kann. Und die zumindest, die Universitäten, universitären Teilnehmer sind immer mit großer Begeisterung dabei.
Lohnt es sich denn aber auch dazu zu hören? Worüber wurde heute konkret gesprochen?
Es lohnt sich auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil man heute auch wieder gemerkt hat, was für ein großer Reichtum eigentlich entstanden ist in dieser Zeit der Pandemie. Wie groß die Bandbreite der Projekte ist. Erstmal wurden heute Vormittag viele dieser Projekte vorgestellt und nochmal daran erinnert, was für verschiedene Strategien die Künstlerinnen und Künstler angewandt haben. Und das führt von einzelnen Projekten, wo man sozusagen Tiefgaragentheater gemacht hat, wo die Zuschauerinnen und Zuschauer in Autos eben zu bestimmten Spielstätten gefahren sind und zumindest durch die Scheibe reale Menschen sehen konnten, aber eben natürlich auch die zahlreichen Projekte, die im rein digitalen Raum stattgefunden haben. Ramona Moss von der Freien Universität Berlin hat heute Morgen das Projekt Die Schule nochmal besonders hervorgehoben vom jungen DT hier in Berlin, das zum Theatertreffen der Jugend eingeladen wurde. Da ist man gleichzeitig auf mehreren Social-Media-Plattformen unterwegs, auf Telegram und auf Zoom, löst gemeinsam Rätsel. Und das war auch so ein bisschen das Schlagwort der Stunde, Gamification. Das Theater soll zum Mitmachen anregen und dem Publikum somit auch wieder eine neue Bedeutung geben. Und das funktioniert wohl im Augenblick tatsächlich auch sehr gut.
Welche Rolle spielen denn in diesen Debatten auch die Kleinhäuser vielleicht? Sie haben eben das Deutsche Theater in Berlin genannt mit der jungen Gruppe. Die haben vielleicht andere Kapazitäten als ein kleines Stadt- oder Staatstheater.
Ja, sowohl die Freie Szene als auch die Stadt- und Staatstheater haben sich da intensiv heute auch beteiligt. Und es wurde immer wieder darüber gesprochen, wer ist jetzt flexibler, wer kann sich den neuen Formen besser anpassen. Da war natürlich erstmal der Gedanke, die Stadt- und Staatstheater sind da so ein bisschen träger, die müssen da erstmal sich ran gewöhnen. Und die freien Häuser haben natürlich eine andere Gewohnheit schon darin, sich sehr spontan auf neue Gegebenheiten anzupassen. Aber Lösungen finden müssen jetzt erstmal alle und alle sind dabei und sind damit beschäftigt, diese Ideen erstmal zu sortieren und Stück für Stück umzusetzen.
Herrscht denn momentan eher Bedauern über die Einschränkungen oder auch eine Aufbruchsstimmung? Also wird das irgendwie jetzt neu verstoffwechselt?
Es ist, glaube ich, schon so, da waren sich heute eigentlich alle einig, man will diese Chance nutzen, man möchte was aus der Situation machen und man hat auch gelernt, so wie es jetzt ist oder wie es gewesen ist, kann es nicht weitergehen. Julia Wissert, die neue Intendantin des Theater Dortmund zum Beispiel, hat das sehr klar so formuliert.
Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal alle aufhören zu glauben, dass es eine Momentaufnahme ist, sondern wir müssen, ich weiß nicht wie, und ich sage das auch wirklich ganz klar zu mir selber, wir müssen lernen, mit der Unberechenbarkeit und der Strukturlosigkeit ein Vergnügen zu entwickeln. Weil der Widerstand dagegen, glaube ich, das ist, was uns so wahnsinnig erschöpft. Gleichzeitig würde ich sagen, diese Pandemie und das alles zerfällt, bedeutet, dass bestimmte Sachen, die vorher nicht funktioniert haben, so sehr an die Oberfläche geschwemmt werden und besprochen werden und hoffentlich danach aufgelöst werden und nicht mehr zurückkommen.
Also Julia Wissert, Intendantin des Theater Dortmunds, hat da also sehr klar zum Ausdruck gebracht, es muss sich was ändern. Und sie hat das natürlich auch auf die Machtstrukturen an den Häusern bezogen. Also es geht nicht nur um Online-Projekte oder Digitaltheater, sondern auch darum, diese Zeit jetzt zu nutzen, sich mit den Infrastrukturen und den Machtstrukturen des Theaters auseinanderzusetzen. Und das versucht sie an ihrem Haus auch durch maximale Transparenz, durch Offenheit, durch Diskussionsangebote so umzusetzen, dass da ein modernes, zeitgenössisches Theater entsteht. Kann.
Wie sich Theater in der Krise verändern könnte, darüber wurde heute gesprochen auf einem Symposium verschiedener Universitäten. In Lateinamerika folgten Revolutionen auf Staatsstreiche. Dort kämpfen Guerillagruppen für ihre Vorstellungen von Gesellschaft mit Gewalt und Militärjunta bekriegen sich mit Drogenkartellen. Um all das geht es in einer neuen Ausstellung mit dem Titel Museo de la Democracia, Museum für Demokratie, in der Berliner NGBK, der neuen Gesellschaft für bildende Kunst. Gerd Brendel.
Diese Angst, dass irgendwann mal die Demokratie verschwinden könnte.
Diese Angst stand Pate bei der Idee eines Museums der Demokratie, wie sie der gebürtige Chilene und Wahlberliner Teobaldo Lagos Prella und seine Mitkuratorinnen in den letzten Monaten entwickelten. Monate, in denen Menschen überall in Lateinamerika auf die Straße gehen.
In der chilenischen Hauptstadt Santiago ist es erneut zu Protesten gegen die Regierung gekommen.
Kolumbien ist kein Land, in dem Massendemonstrationen Tradition haben. Doch massive Unzufriedenheit bringt landesweit Hunderttausende auf die Straße gegen die grassierende Korruption.
In São Paulo, Rio de Janeiro gingen Tausende auf die Straße.
Ganz Lateinamerika erwacht. Man könnte sagen, es ist unser politischer Frühling.
Demokratischer Frühling oder trotziges Lebenszeichen einer bedrohten Lebensart, die ins Museum gehört?
Wo man über Demokratie spricht, als ob es sich um eine gefährdete Art handeln würde, wie in einem Naturgeschichtsmuseum. Oder im historischen oder archäologischen Museum, wenn man sich über Praktiken der Vergangenheit informiert.
Es sind die Praktiken der jüngsten Vergangenheit aus Lateinamerika, die die Ausstellung im Berliner NGBK zeigt. In der Mitte des Saals steht eine Bretterbude, ein typischer Kiosk, wie er überall in den südamerikanischen Großstädten zu finden ist. Quasi die moderne Übersetzung der griechischen Agora. Wo Privater auf öffentlichen Raum trifft, wo Neuigkeiten getauscht und Verabredungen getroffen werden. Hier im Berliner Ausstellungskiosk liegen Zeitungen aus und Postkarten. Aber statt Sehenswürdigkeiten zeigen die Motive von Dulce, Pinzón, Superheldinnen und Helden im ganz und gar nicht heroischen Alltag. Es sind Arbeitsmigrantinnen in New York aus Pinzons mexikanischer Heimat, Superwoman im Waschsalon, Superman als Pizzabote und Robin auf dem Times Square vor einem Sexshop. Auf der Rückseite stehen die Namen und der Job. Robin heißt in Wahrheit Ernesto, arbeitet als Stricher und schickt keine Postkarten, sondern jede Woche $200 nach Hause. Echte Demokratie ohne soziale Gerechtigkeit bleibt ein leeres Versprechen. Diese Aussage zieht sich als roter Faden durch die ganze Ausstellung. Auslöser der monatelangen Proteste in Chile war 2019 die geplante Fahrpreiserhöhung für die Metro in der Hauptstadt Santiago. Bald forderten die Demonstrierenden bezahlbare Bildung und Gesundheitsversorgung. Protest mit den Mitteln der Kunst und alternative Geschichtserzählungen werden hier präsentiert.
Also die Idee, dass man in diesem Museum die Zukunft sehen kann.
Was, wenn zum Beispiel die Fundamente der Demokratie in Flammen aufgingen? Wie zum Beispiel das Museum in Panama-Stadt mit der Unabhängigkeitserklärung des mittelamerikanischen Staates. Den realen Brand hat Gustavo Artigas mit Pyrotechnik vor Ort nachgestellt. Auf einem Video ist die Aktion dokumentiert, von der immer größer werdenden Menschenmenge vor dem rauchenden Gebäude bis hin zum gefakten Feuerwehreinsatz. Die geplante Zerstörung symbolträchtiger Demokratieorte als Endpunkt einer Entwicklung, die nicht nur in Lateinamerika schon längst begonnen hat.
Was wir jetzt zeigen, ist eine Welt, die vielleicht in einem dystopischen, zukünftigen Szenario stattfinden könnte, in einem schlecht gelaunten Sci-Fi-Roman. Also, dass die Demokratie tatsächlich in einem Moment nicht mehr existiert.
In der Ausstellung wird nur das lateinamerikanische Kapitel erzählt. Die brennenden Freiheitsmonumente und Parlamente in anderen Gegenden der Welt muss man sich dazu denken. Das universelle Versprechen im Titel Museum der Demokratie, wird nicht erfüllt und es wird auch nicht ironisch gebrochen. Man fragt sich, was kommt nach dem Demokratiemuseum? Der Demokratie-Zoo, wo sich vom Aussterben bedrohte Demokratiearten paaren, um irgendwann später hoffentlich wieder in die freie Wildbahn entlassen zu werden.
Wenn Sie sich selbst ein Bild davon machen wollen, auf der Website der Berliner NGBK, da finden Sie das ganze Projekt digital und auch vor Ort bis Juni mit Anmeldung und einem negativen Corona-Test können Sie sich das Ganze dort ansehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Oliver Thoma für uns.
Der Schriftsteller Walter Kaufmann ist im Alter von 97 Jahren in Berlin gestorben. Das teilten die Berliner Regisseure Karin Kaper und Dirk Schuschis mit, die derzeit einen Dokumentarfilm über sein Leben fertigstellen. Kaufmann wurde 1924 als Sohn einer polnischen Jüdin in Berlin geboren. Mit 15 Jahren verließ er mit einem der letzten jüdischen Kindertransporte Nazi-Deutschland und gelangte nach Australien. Sein Romandebüt »Stimmen im Sturm« verarbeitete seine Kindheitserinnerungen. 2013 schrieb er seine Biografie »Schade, dass du ein Jude bist«. Seine Arbeitsweise beschrieb Walter Kaufmann selbst so.
Ich mache keine Notizen, habe kaum Tagebuch geführt. Und nachts, wenn ich allein bin, wenn ich meine Gedanken ruhen lassen kann und konzentriert an irgendeine vergangene Episode denke, tauchen diese Leute auf, über die ich dann am nächsten Tag schreibe. Manchmal stehe ich auf, mache ein, zwei Sätze Notizen, die Anfangssätze sind dann festgelegt und es spult sich ab, als wären die Leute vor meinen Augen.
Walter Kaufmann siedelte Mitte der 1950er Jahre in die DDR über, behielt aber seinen australischen Pass. Rund 20 Bücher, Romane, Erzählungen und Reisereportagen sind bis zum Mauerfall von ihm erschienen. Auch die britische Schauspielerin Helen McCrory ist gestorben, im Alter von nur 52 Jahren. Seine Frau sei nach einem heroischen Kampf gegen den Krebs friedlich zu Hause eingeschlafen, schrieb McCrorys Ehemann, der Schauspieler Damien Lewis, auf Twitter. Sie starb, wie sie lebte, furchtlos, so Lewis weiter. Die in London geborene McCrory war unter anderem aus den Harry-Potter-Filmen bekannt. Darin spielte sie Narcissa Malfoy, die Mutter des Harry-Potter-Rivalen Draco Malfoy. In dem James-Bond-Film Skyfall hatte sie die Rolle der Parlamentsabgeordneten Claire Dower. Das Londoner Old Vic Theatre, dem McCrory eng verbunden war, veröffentlichte ein Foto auf seinem Instagram-Account und schrieb, sie war brillant, lebhaft und sie hat uns zum Lachen gebracht. Der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel wird neuer Chefdirigent an der Pariser Oper. Er folgt damit auf den Schweizer Philippe Jordan. Dudamel sei einer der talentiertesten Dirigenten weltweit, sagte der deutsche Direktor der Opéra Nationale de Paris, Alexander Neef. Stefanie Markert.
Der Venezolaner Gustavo Dudamel gilt mit seinen 40 Jahren als Wunderkind am Pult. Gerührt und erfreut sagte er, die Oper von Paris sei weltweit eine Referenz. Er habe nicht einen Augenblick gezögert, Ja zu sagen. Er fühle sich nach einem schwierigen Jahr der Kunst gegenüber besonders verantwortlich. Er hoffe, im August ein neues Kapitel aufschlagen zu können für die Nach-Corona-Zeit. Der Star-Dirigent will das Haus zu einer Plattform der Zukunft machen, auf der sich alle repräsentiert fühlen. Das passt in die Strategie der Pariser Oper, die mehr Diversität will.
Beim britischen Fernsehsender BBC sind fast 110.000 Beschwerden über die umfassende Berichterstattung über den Tod von Prinz Philip eingegangen, den Ehemann von Königin Elisabeth II. Der Sender hatte mit Sondersendungen berichtet. Deshalb war unter anderem die Serie EastEnders und die beliebte Kochsendung Masterchef gestrichen worden. Prinz Philip wird am Samstag auf dem Gelände von Schloss Windsor bestattet und auch darüber wird die BBC sicher wieder ausführlich berichten.
Seit 30 Jahren gibt es in Deutschland das Festival für Kinder- und Jugendtheater Augenblick mal. Und heute ist es wieder gestartet, digital natürlich. Bis Mittwoch wird auf die besten Projekte des Kinder- und Jugendtheaters der letzten 2 Jahre geschaut. Eines der Stücke ist Mr. Nobody vom Schauspielhaus Düsseldorf. Da geht es um Nemo, der über die besondere Gabe verfügt, alle möglichen Entscheidungen seines Lebens mit ihren Konsequenzen voraussehen zu können.
Ich kann Gedanken lesen. Ja.
Okay.
Denk mal an was.
Mhm.
Fertig?
Mhm.
Du denkst an Sex.
Nein.
Doch.
Nein.
Natürlich.
Nein.
Du bist 15, alle 15-jährigen Jungen denken daran.
Und Mädchen nicht, oder was?
Doch. Ich kann auch Gedanken übertragen. Ich denke an eine Person. An wen denke ich?
Du denkst an mich.
Ich hab Bock, dich zu küssen.
Way down by the stream.
Ein Ausschnitt aus Mr. Nobody, einem der Beiträge beim Kinder- und Jugendtheaterfestival in Berlin. Die Regisseurin Greta Pagan gehört zum Kuratorium von Augenblick mal und mit ihr möchte ich über diesen Jubiläumsjahrgang sprechen, der auch in der Kritik steht. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Erzählen Sie uns mal von der Auswahl in diesem Jahr. Was ist Ihnen besonders aufgefallen?
Wir hatten eine besondere Tätigkeit dieses Mal mit dem Kuratorium zu tun, weil wir die Stücke alle ja nicht live schauen konnten, sondern alle nur per Video sichten. Und wir wussten da noch nicht, dass dieses Festival am Ende auch ein digitales Festival wird und die Stücke alle aufgerufen wurden, sich nochmal selber neu zu erfinden und ein digitales Format zu finden, in dem sie ihre künstlerische Arbeit präsentieren können. Und das war das am meisten Besondere an unserer Arbeit. Ansonsten war es eine wahnsinnige Erfahrung, die Produktionen des Kinder- und Jugendtheaters kreuz und quer durch die ganze Republik anschauen zu dürfen.
Gerade das Kinder- und Jugendtheater lebt ja eigentlich von der Interaktion mit dem Publikum. Das ist jetzt, wie Sie eben schon sagen, auf gar keinen Fall möglich. Jetzt haben die TheatermacherInnen da also neue Wege gefunden, das zu präsentieren. Aber was macht das mit den Stücken, dass dieser besondere Teil dieses Genres fehlt?
Ja, das macht ganz viel. Tatsächlich gibt es neue Wege von Interaktion, die wir da beschreiten. Die ersetzen aber auf keiner Weise das, was das Theater eigentlich ausmacht, nämlich dieses gemeinsame Erlebnis eines gemeinsamen in einem Raum erlebten emotionalen Vorgehens, was sich auch auf eine Gruppe überträgt und für die Kinder und Jugendlichen ganz im Besonderen in dieser Zeit einfach ein Erlebnis von Gemeinschaft, was denen extrem abgeht.
Hätte man da nicht sagen müssen, vielleicht, wir verschieben das Festival?
Nein, das war uns ganz wichtig, dass dieses Festival auch in diesem Jahr stattfindet, weil das ist etwas anderes, was die jungen Menschen zurzeit ganz viel erleben. Alles findet immer nicht statt. Also es ist alles immer ständig gecancelt in deren Leben. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass man ihnen zeigt, dass Dinge auch gehen. Und es gibt in diesem Festival ein ganz tolles Programm, was von den Theatern, die dieses Festival mitgestalten, die Berliner Kinder- und Jugendtheater-Szene ist da sehr aktiv, auf die Beine gestellt wird, was ein interaktives Programm ist. Da gibt es Kinder- und Jugendbeiräte und Jurys und begleitende Redaktionen, die dieses Festival mitgestalten. Und das ist ein wahnsinnig wichtiges Erlebnis für die Leute, die das machen dürfen.
Und trotzdem gibt es ja auch Kritik an der Auswahl, die da getroffen worden ist. Nachtkritik.de zum Beispiel schreibt, dass viele Stücke ins Programm gekommen sind, die von Erwachsenentheatern kommen, dass die Szene der Kinder- und Jugendtheaterhäuser irgendwie ein bisschen unter die Räder gekommen sei. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
Diese Kritik taucht immer wieder auf bei verschiedenen Varianten des Festivals. Tatsächlich ist es interessant, dass es immer mehr Theater gibt, die kooperieren, also in denen freie Gruppen mit Festen, großen Theatern, ob das jetzt Theater für Kinder und Jugendliche speziell sind oder Theater, die All-In-Programme machen, wie das Mozarteum in Frankfurt, die einfach interessante Produktionen produzieren, die auch für junge Menschen gut und wichtig sind. Und das war für uns entscheidend und da fühlen sich immer Menschen nicht repräsentiert in dieser Auswahl. Das kann man gar nicht schaffen, alle zufriedenzustellen.
Auch nicht die Ostdeutschen, denn sie haben kein Stück aus dem Osten des Landes eingeladen.
Das ist tatsächlich wahr. Das ist uns auch aufgefallen und das bedauern wir auch sehr. Das hatte am Ende, wir hatten andere tolle Produktionen noch in der Auswahl, die auch aus ostdeutschen Städten gekommen wären, die in der Longlist auch zu finden sind. Am Ende haben wir eben auch geschaut, was für eine Programmlinie gibt dieses Festival her. Also über was wollen wir was erzählen? Und da ging es sehr viel um Partizipation, um Interaktion. Und da waren die Einreichungen, aus denen wir auswählen konnten, eben auch begrenzt. Und da müssen die Theater auch schauen, was sie einreichen.
Das heißt, die Stücke dort waren nicht gut genug?
Nein, da gab es sehr gute Sachen, die aber sich einfach inhaltlich mit anderen Dingen beschäftigt haben.
In Zeiten der Pandemie, lassen Sie uns noch kurz darüber sprechen, wie ist das für Kinder- und Jugendtheater? Es sind ja auch die Schulen geschlossen, das schon länger als die Theater geschlossen sind am Ende, als sie mal zwischendurch aufhaben durften. Also das ist ja noch viel schwieriger wahrscheinlich für diese Szene als für die großen Theaterhäuser, die mal zwischendurch wenigstens kurz mal öffnen durften.
Ja, wir durften auch kurz öffnen und haben dann viel vor allem für Familienpublikum gespielt. Aber natürlich ist das Schul- und Kindergartenpublikum eigentlich das, wovon wir am meisten leben und wovon wir auch am meisten halten, weil die Kinder dort alle kommen können. Eben nicht nur die, die durch ihre familiären Herkünfte privilegiert genug sind, um ins Theater gebracht zu werden, sondern alle Kinder und Jugendlichen. Und das ist was, was uns sehr beschäftigt, wo wir auch viel im Gespräch mit der Politik sind, dass wenn die Schulen mal offen sind, den Schulen oft untersagt wird, dass sie mit den Klassen ins Theater gehen können. Das ist wirklich nicht verständlich, weil die Theaterluft besser ist als die Luft in den Klassenzimmern und die Klassen einzeln auch im Theater sitzen könnten, statt in der Schule. Und das ist was, was absolut unverständlich ist und woran wir immer wieder auch mit der Politik in Debatten streiten und dran arbeiten. Und auch die Theater als einen Bildungsort zu begreifen und in der Wichtigkeit ja auch nach oben zu stufen. Es gab ganz kurz mal aus Berlin tatsächlich die Ansage, dass vielleicht die Kinder- und Jugendkultur die erste wäre, die wieder aufgemacht werden dürfte. Das ist allerdings auch schon ein paar Wellen her und ich weiß nicht, ob davon noch viel übrig geblieben ist.
Theaterregisseurin Greta Pelgen über die Jubiläumsausgabe des wichtigsten Kinder- und Jugendtheaterfestivals Augenblick mal. Das findet noch bis Mittwoch statt. Auf augenblickmal.de finden Sie alle Infos. Wir wollen Ihnen jetzt für dieses Wochenende einen besonderen Kulturtipp mitgeben und der hat mit dieser Musik hier zu tun. Der sterbende Schwan, ein Klassiker, den Sie in der Dreisat-Mediathek und auf den Social-Media-Kanälen des Stuttgarter Theaterhauses ganz neu erleben können, unter dem Titel The Dying Swans Project. Angeschoben hat es der Choreograf Eric Gauthier. Und wie es dazu kam und warum es sich lohnt, dahin zu schauen, das sagt uns jetzt unsere Tanzkritikerin Dorian Weikmann. Hallo.
Guten Abend.
Zunächst mal, wer ist dieser Eric Gauthier? Welche Rolle spielt er auch in der Tanz- und Ballettwelt?
Ja, der Eric Gauthier ist was ganz Besonderes und recht Einzigartiges. Es ist ein Ex-Tänzer des Stuttgarter Balletts und der hat vor 12 Jahren seine eigene Kompanie gegründet, die er angedockt hat am Stuttgarter Theaterhaus. Also im Grunde Konkurrenz fürs Stuttgarter Ballett. Und in diesen 12 Jahren hat Gauthier diese Truppe von einer Handvoll Tänzern zu stattlichen 16 Köpfen ausgebaut. Das heißt, es ist jetzt heute wirklich ein volles Ensemble und es ist eins, das weiß man auch nicht so normalerweise, dass ganz viel auf Tour gewesen ist, bis Corona kam. Eigentlich die meistreisende Truppe in ganz Deutschland. Es ist eine freie Truppe und das ist auch das Besondere. Das heißt, die Leute sind fest angestellt und das geht natürlich nur, wenn man Sponsoren hat. Und die kriegt Eric Gauthier irgendwie immer heran, weil er ein super guter Kommunikator ist und das ist auch der Grund, wieso er jetzt überhaupt dieses Projekt machen konnte. Das braucht jemanden, der wirklich ganz viele Leute an Bord eines einzigen Schiffes holt.
The Dying Swans Project heißt dieses Projekt, was er da auf die Beine gestellt hat. Und ich habe dann natürlich sofort den sterbenden Schwan vor Augen, dieses legendäre Solo, bis heute eine Ikone des Balletts. Ich glaube, das weiß jeder, der sich auch mit Ballett nicht auskennt, kennt zumindest diesen Titel. Was genau bekommen wir denn zu sehen in diesem Projekt?
In der Tat ist der sterbende Schwan, der 1905 uraufgeführt worden ist, sozusagen die Matrix des Projekts. Das war einfach die Grundidee, Solos zu machen, weil ja eigentlich momentan kaum was anderes zu proben ist, zumindest mit so einer Art von Kompanie. Und so hat sich also Eric Gauthier dafür entschieden, 16 Choreografen und Choreografinnen weltweit anzusprechen und für jeden seiner Tänzer und Tänzerinnen jeweils ein Solo entwickeln zu lassen. 3 Minuten lang auf einer klassischen Basis, denn so arbeitet die Kompanie auch, sie steht im Grunde für zeitgenössisches Ballett. Und so sehen wir jetzt 16 Solos, die gemacht worden sind von teilweise wirklich international sehr renommierten Choreografen wie Edward Klug oder Antonis von Jadakis oder auch Leuten aus der freien Szene bis hin zu Constanza Makras, die wir hier in Berlin besonders gut kennen. Und das ist ein Brückenschlag. Also so, ja, wirklich ein Projekt, was so viele verschiedene Bereiche des Tanzes mit einbezieht.
Wie ist das Ganze denn ästhetisch aufgelöst? Also was hören wir, was sehen wir in diesen 16 Videos?
Was wir nicht hören, ist tatsächlich die Musik, zu der damals dieses klassische Solo entstanden ist, nämlich Camille Saint-Saëns Schwan, sondern wir hören lauter Neukompositionen, also 16 Stück an der Zahl. Dazu sehen wir jeweils 16 verschiedene choreografische Handschriften, die in ebenso viele Clips verpackt worden sind. Die sind auch sehr gut aufgenommen und die sind an sehr verschiedenen Schauplätzen gedreht. Manche sind Freiluft gedreht, andere im Theater auf einer Bühne. Dann gibt es auch welche, die in einem Tanzstudio gedreht sind, welche in eigenen 4 Wänden. Also es gibt keine Version, die der anderen gleicht und das macht einfach auch den Zauber dieses Projekts aus, dass jede auch tänzerisch eine ganz andere Farbe hat.
Nehmen Sie uns mal mit in die Wohnzimmer und Ballettstudios. Was genau bekommen wir zu sehen? Vielleicht haben Sie so 1-2 Beispiele für uns.
Ja, also ich denke, dass jeder sein eigenes Lieblingsstück finden wird. Ich finde besonders schön das Stück von Eric Gauthier selbst. Er hat choreografiert in einer privaten Wohnung, ganz offenkundig, und zwar so eine Art Mini-Dramolett. Wir sehen also einen jungen Mann, der da im Lockdown sitzt und irgendwie schier die Wände hochgeht, völlig verrückt wird, mit sich selbst spricht, sich selbst spiegelt und in mehrfacher Form in der Wohnung selbst wieder begegnet, bis irgendwann an der Tür es klingelt und es steht eine weißhaarige Dame vor der Tür. Er guckt sie total erstaunt an, er möchte sie umarmen, traut sich aber nicht, zieht sie auf den Balkon und dann sehen wir, dass sie geimpft ist, weil sie ein Pflaster auf dem Oberarm hat und dann kann er sie umarmen und das ist sehr toll und sehr rührend und auch sehr humorvoll gemacht. Und vielleicht noch zwei andere zum Vergleich. Es gibt einen, der sich sehr klassisch orientiert von Bridget Briner, die in Karlsruhe Ballettchefin ist inzwischen und auf einer Bühne eine schwarzgewandete Tänzerin mit Spitzenschuhen tanzen lässt. Das ist eigentlich das, was so vielleicht am nächsten an dem Original von 1905 ist. Und dann gibt es eine vom St. Galler Ballettchef Ken Sun Chan, der eine Tänzerin in einen White Cube stellt und sie dort mit einer ganzen Reihe weißer Stühle hantieren lässt. Und das ist ein tolles Bild für die jetzige Situation im Theater natürlich. Man sieht aber auch genau, dass das sehr, sehr skulpturhaft gedacht ist vom Tanzen her und genau daher kommt eben auch Ken Sun Chan. Insofern hat jedes wirklich eine andere Farbe und eine andere Färbung und das ist ganz toll.
The Dying Swans Project finden Sie im Netz in der Dreisat-Mediathek und alle Links dazu auch auf deutschlandfunkkultur.de. Bleibt noch der Blick in die Feuilletons von morgen. Paul Stenner mit der Kulturpresseschau.
Meine Damen und Herren, es wird wärmer. Die Menschen gehen häufiger spazieren und bereiten ihre Mahlzeiten im Freien zu. Die Süddeutsche Zeitung hat dem Werkzeug der Saison einen langen Artikel gewidmet. Deutschlands schönste Grillzange, lautet die Überschrift. Sie haben es gleich erraten, es geht nicht um Würstchen, sondern um Walen und Markus Lanz. Es ist nicht ganz klar, wann exakt sich die Sendung des lange unbeliebten, ja verhassten Markus Lanz, schreibt Micky Beisenherz, selbst Talkmaster für ARD und RTL, zur oft interessantesten politischen Talkshow im deutschen Fernsehen entwickelt hat. Das mussten am vergangenen Wochenende ein weitschweifig rhabarberndes CSU-Altgestein und eine jüngere CDU-Abgeordnete erleiden, die bemüht war, sich als glatter Kiesel zu profilieren. Markus Lanz hat sie beide in die Zange genommen und beide reagierten für uns als Zuschauer erkennbar angefasst. Das ist der Stil des Moderators, Zitat Beisenherz. Diese Sendung ist nicht mehr nur der Seismograph, sondern oft das Beben. In der Welt bittet Tillmann Krause um Erbarmen mit den Hohenzollern. Krause prüft die Sehnsucht der Deutschen nach den diversen Wilhelms. Er legt dar, dass in den braunen 30er Jahren sowohl beim politischen Widerstand als auch bei den alten Monarchisten der damalige Kronprinz Wilhelm eine vielversprechende Rolle einnahm. Krause schreibt, die Zeitgenossen erinnerten sich natürlich auch noch an die Zeit vor 1914, die ja gerade einmal so lange zurücklag wie heute, die Zeit vor der Wiedervereinigung. Und das war eine gute Zeit gewesen. Zitat Ende. Für uns blitzt im nostalgischen Vergleich der schönen Zeiten vor den Umbrüchen 1914 und 89 ein partisanenartiger Doppelsinn auf. Dann sein Fazit. Aus der Gefühlsgeschichte der Deutschen, aus der Geschichte ihrer Hoffnungen und Wünsche, ihrer Sehnsüchte und Bewunderungen sind die Hohenzollern nicht wegzudenken. Dass diese Geschichte weitgehend aus unserem Bewusstsein verschwunden sei, habe viel, und jetzt kommt es, mit der Piefigkeit der Bundesrepublik zu tun. In der Süddeutschen Zeitung möchte der Politikwissenschaftler Volker M. Heinz den Konservativen und den, Zitat, sogenannten Liberalen den Freiheitsbegriff wegnehmen. Er verweist darauf, dass die Freiheit zu gehen, wohin man möchte, in der Tradition der Aufklärung konzipiert wurde. So viel zum großen Begriff. Doch dann erscheinen die kleinen Realitäten. Ich bin nicht dagegen, sagt Heinz, dass es territoriale Staaten und Grenzen zwischen Ländern gibt. Aber er findet, es sei nicht utopisch, über Wege nachzudenken, Grenzen nach bestimmten Kriterien durchsichtiger und durchlässiger zu machen. Was nach unserem Verständnis im Umkehrschluss bedeuten würde, dass für die, die den gewählten Kriterien nicht entsprechen, die Grenzen weiterhin dicht bleiben. Das scheint auch aktuell der Fall zu sein, weshalb der Fortschritt in Heinz' Konzept nicht recht erkennbar ist. Tillmann Spreckelsen sinniert, wieder in der FAZ, über die Vergänglichkeit des Lebens. Er blättert im Katalog der Jenseitsvorstellungen von Himmel bis Hölle bis gänzlicher Auflösung und hält dagegen den menschlichen Wunsch, in der kollektiven Erinnerung weiterzuleben. Dafür zündet der eine Rom an, ein anderer erschießt John Lennon. Spreckelsen findet ein Vergnügen darin, dass im vergangenen Sommer im ehemals weichen Boden Trittspuren von Neandertalern gefunden wurden. Genau von 25 Erwachsenen und 11 Kindern. Forscher haben aus den Spuren gelesen, dass die Erwachsenen eher zielstrebig, die Kinder eher spielend, vor 100.000 Jahren ihrer Wege zogen. Spreckelsen fragt, was die Vorfahren uns hinterließen. Ob die Erwachsenen zu tun hatten? Ob sie ihre Kinder, das jüngste davon um die 6 Jahre alt, einfach spielen ließen, im Vertrauen darauf, dass schon nichts Schlimmes passiert? Es wäre keine schlechte Botschaft an eine besorgte Nachwelt. Damit, meine Damen und Herren, möchte ich Sie gern in ein entspanntes Wochenende entlassen.
Und ich schließe mich meinem Kollegen Paul Stenner an. Schönes Wochenende. Ich bin Johannes Nichelmann. Tschüss.